Ich bin euch noch die Auslegung eines Textes schuldig. Nicht jeder erinnert sich noch dran. Beim letzten Zwergwahlabend, da haben wir uns über einen Text unterhalten. Da ging es so um Wachteln und Manna in der Wüste. Manch erinnert sich vielleicht noch dran. Und um die Frage nach dem täglichen Brot. Jetzt dämmert es vielleicht wieder, ne? Vater unser und so. Ja, es wird genickt. Ich beginne mit einer kleinen Beobachtung. Als meine Familie und ich noch in Potsdam lebten, gingen wir manchmal an so einem Häuschen vorbei, das sein ursprünglicher Besitzer mit dem Vorsatz hat bauen lassen, dass wenn er in diesem Haus Zeit verbringt, er gänzlich ohne Sorge sein wollte. Sollte so ein Refugium sein, nicht, wo er viel beschäftigt, nicht, da wollte er komponieren, philosophieren und musizieren. Man könnte meinen, es handelt sich jetzt um irgendjemand aus der Generation Z, der irgendwie so eskapistisch schon mal seinen Ausstieg aus dem stressigen Berufsalltag plant. Nein, die Rede ist von Friedrich dem Großen. Naja, das Häuschen ist seine 12-Zimmer-Residenz, dieses Schloss Sanssouci, ne? Ohne Sorge heißt das, ne? Das baut er auf so einem lauschigen Terrassenhügel, nicht? Mit Weinberg, und da hat er dann eben so sein Sommerhaus gemacht. Sorgenfrei, Sanssouci, das sollte das Programm sein. Naja, wer seine Biografie kennt, der weiß allerdings, dass es bei allem Reichtum und so weiter und aller Machtfülle dieses europäischen Herrschers mit der Sorgenfreiheit nicht so weit her war. Seine Zeitgenossen, die skizzierten ihn im Gegenteil, so einen wirklich traumatisierten, zu tiefen Beziehungen eigentlich unfähigen Menschen, der zudem stets so eine Dose um den Hals hängen hielt, da war Opium drin, so Opiumpillen, nicht, damit, falls es mal brenzlig wird, er sich sofort irgendwie ins Jenseits versetzen könnte. Naja, sorgenfrei stellt man sich irgendwie anders vor. Und ich denke, es gibt eine wichtige Lektion in seinem Leben, die er nicht verinnerlicht hatte, die nämlich in diesem unscheinbaren Satz steckt: unser tägliches Brot gib uns heute. Das entscheidende Wort in dem Abschnitt lautet natürlich heute. Denn man stellt natürlich unwillkürlich die Frage, ja und dann? Was kommt nach dem Brot heute? Was ist morgen? Und je nachdem, wie ich diese Frage beantworte, entscheidet sich mein Sanssouci. Sorge oder nicht Sorge? Das ist hier frei nach Macbeth. Die Frage, nicht? Ist morgen der Beginn einer ungewissen Zukunft oder lebe ich mit der Zuversicht, dass mein Morgen das heute Gottes ist? Und wir hören jetzt zur Veranschaulichung dieser Frage eine Geschichte aus dem Alten Testament, die Jesus, ich denke, mit Sicherheit vor Augen hatte, als er das Vaterunser in dieser Weise formuliert hat. Sie steht im zweiten Buch Mose und handelt von einem besonderen Erlebnis des Volkes Israel aus der Zeit seiner Wüstenwanderung. Von Elim brachen sie auf und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tage des zweiten Monats, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen: wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, und dafür zeigen sie auf Mose und Aaron, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lässt. Da sprach der Herr zu Mose: siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Am sechsten Tag aber wird es geschehen, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, dass es doppelt so viel sein wird, wie sie sonst täglich sammeln. Mose und Aaron sprachen zu ganz Israel: am Abend sollt ihr inne werden, dass euch der Herr aus Ägyptenland geführt hat, und am Morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wieder den Herrn gehört. Und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandten sie sich zur Wüste hin, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Der Herr sprach zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt inne werden, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und am Abend kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag es in der Wüste rund und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander, Mann, hu, das heißt, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, es ist das Brot, das euch der Herr zu essen gegeben hat. Das ist es aber, was der Herr geboten hat. Ein jeder sammle, so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelt. Die Israeliten taten es und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als man es nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig, bis zum nächsten Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht. Und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Da wurde es voller Würmer und stinkend. Und Mose wurde zornig auf sie. Und sie sammelten aber alle Morgen so viel ein, jeder zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und am sechsten Tage sammelten sie doppelt so viel Brot, je zwei Krüge voll für einen. Und alle Vorsteher der Gemeinde kamen hin und verkündeten's Mose. Und er sprach zu ihnen, das ist, was der Herr gesagt hat, morgen ist Ruhetag, heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt, was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, dass es aufgehoben werde bis zum nächsten Morgen. Und sie legten es beiseite bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Da wurde es nicht stinkend und war auch kein Wurm drin. Da sprach Mose, esst dies heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn. Ihr werdet heute nichts finden auf dem Felde. Sechs Tage sollt ihr sammeln, aber der siebente Tag ist der Sabbat, an dem wird nichts da sein. Aber am siebten Tage gingen etliche vom Volk hinaus, um zu sammeln und fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am sechsten Tage für zwei Tage Brot. So bleibe nun ein jeder, wo er ist, und niemand verlasse seinen Wohnplatz am siebten Tage. Also ruhte das Volk am siebten Tage und das Haus Israel nannte es Manna. Und es war wie weißer Koriandersamen und hatte einen Geschmack wie Semmel mit Honig. Und die Israeliten aßen Manna 40 Jahre lang, bis sie in bewohntes Land kamen, bis an die Grenze des Landes Kanaan aßen sie Manna. Das Israel der Wüstenwanderung. Das ist so ein Paradebeispiel dafür, wie anstrengend Freiheit sein kann. Man blickte zurück auf die Sklaverei und ist nicht etwa dankbar für die gewonnene Freiheit, sondern man sagt, das Essen, das war schon besser damals. Man war zwar in Ketten, aber immerhin haben die Sklaventreiber einem ab und zu Essen vorgesetzt. Und das erscheint einem dann so plötzlich fast so als Akt der Fürsorge. Obwohl es ja, das werden die auch gewusst haben, lediglich zum Erhalt der Arbeitskraft gedacht war. Plötzlich erscheint die Gefangenschaft mit Blick auf die unsichere Zukunft fast gemütlich. Es ist warm, es gibt Essen, das war quasi Vollpension. Und weil die Israeliten nicht wissen, wofür sie frei sind, für welche Zukunft, vergeht ihnen auch die Dankbarkeit für die Befreiung und die Erlösung, die ihnen gerade erst in jüngster Vergangenheit geschenkt wurde. Emanzipatorische Freiheit von reicht halt nicht zum Leben. Es braucht auch eine Überzeugung, wofür man frei ist. Nicht? Kann man sich leicht klar machen, nicht? Stell dir vor, du gehst in Ruhestand und sagst, juhu, endlich Schluss mit der Malore. Tja, was macht's mit der neuen Zeit, mit der neu angefangenen Zeit? Da kommen plötzlich ziemlich zähe Tage auf dich zu, wenn dir da nicht drüber klar bist. Und Israel erlebt hier in dieser Hinsicht einen kompletten Filmriss. Warum sind wir noch mal hier? Wohin sind wir gerade unterwegs? Und wer war das, der da mit uns gehen wollte? Moment mal, hatte Gott nicht gesagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein? Hatte nicht diese Befreiung ein Ziel, einen Sinn? Und hat nicht auch mein Leben einen Sinn und eine Berufung? Wir gehen nicht nur wo weg, sondern wir gehen wohin? Gelobtes Land und so. Aber das hatte Israel vergessen. Sie haben ihre Erlösung vergessen, was Gott an ihnen getan hat. War da was im Roten Meer? Habe ich Gott in meinem Leben jemals erlebt? Anscheinend nicht. Das ist jetzt wie weggewischt. Das Volk ist an seiner Erlösung irre geworden. Sie haben nicht mehr den Eindruck, von Gott an diesen Ort geführt worden zu sein, sondern sie faseln irgendwas von Schicksal und Zufall und vielleicht auch sagen sie auch nochmal Jodjejang, wenn Rheinländer dabei waren, und sie murren und sie nöhlen und sie beschweren sich über ihr Leben, was da alles nicht läuft. Warum? Weil sie durch das unbekannte Morgen verunsichert sind, was doch auch nicht mehr ist als das Heute Gottes, der ihnen ja auch morgen das tägliche Brot schenken will. Ja, so sind wir Menschen. Menschen stellen ihr Überleben in Frage, obwohl sie den bei sich haben, der das Leben selbst ist. Und Gott, der sagt, ihr sollt mich kennenlernen. Man kennt sich ja auch noch nicht so lange, nicht? Erst Begegnung mit Mose am Dornbusch, wir erinnern uns, und wenn man mal das Geschehen am Sinai mit den 10 Geboten so als den Bund fürs Leben betrachtet, sind sie zum jetzigen Zeitpunkt quasi so verlobt mit Gott. Und er sagt, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich sorge für das tägliche Brot. Ihr werdet nicht verhungern, weil ich mich nämlich kümmere, weil ich Gott bin und stets überperforme. Darum gibt's auch Fleisch dazu. Wachteln und Brot, also eine Art Chickenburger. So, wie organisiert Gott sein Catering? Es ist in der Tat nicht selten, dass Wachtelschwärme über die Sinai-Halbinsel fliegen und nicht zuletzt wegen der heißen Wüstenwinde manchmal so erschöpfungsbedingt notlanden, sodass die Beduinen sie dann in der Tat mit der bloßen Hand fangen können. Und noch raffinierter läuft die Sache mit dem Manna. Es gibt in dieser Region eine Tamariskenart, Sonja, für dich extra als Biologin, ich habe noch den lateinischen Namen rausgefunden, Tamarix manifera. Die produziert nämlich einen besonderen Pflanzensaft, der dann gelegentlich durch eine Schildlausart abgesaugt wird und dann schließlich in Form kleiner Kügelchen auskristallisiert. Das ist das Manna. So, nun kommen die einen und sagen, Mensch, so ein Zufall, nicht? Jetzt, wo es uns so dreckig geht, finden wir hier dieses Zeug. Und Mose erkennt, ja, wo mir das zufällt, da muss einer geworfen haben. Also er erkennt ein Muster, weil er inzwischen reichlich Erfahrung mit Gott gesammelt hat. Und ich nenne das mal das Kreuzmuster. Warum, wird gleich klar werden. Gott erscheint dem Volk von der Wüste her, wie es im Text heißt. Also von dem Ort ihrer Verlassenheit und ihrer Not her, wo für sie alles aus ist. Und das hat Mose ja schon ganz persönlich, ganz ähnlich zuvor erlebt. Er ist ausgebrannt, er kann nicht mehr. Und er, der Ausgebrannte, trifft Gott ausgerechnet im brennenden Dornbusch, diesem Gewächs, das sonst einen Brennwert wie Stroh hat. Nicht, aber dieser Dornbusch brennt und brennt und brennt. Anderes Beispiel, Ostern. Ostern ist der Tag, wo wir die unfassbare Erfahrung feiern, dass mit dem Kreuz am dunkelsten Punkt der Weltgeschichte ein Folterinstrument zum Ort des Lebens wird, wo Gott sagt, mein Sohn lebt und ihr sollt auch leben. Und in gleicher Weise erlebt es hier auch Israel in der Wüste. Nicht Fleisch und Brot kommen von der Wüste, vom Sinai her, nicht etwa von Ägypten. Und Mose deutet das seinem Volk als geistlicher Mensch, der das, ich sag mal, ein bisschen anachronistisch Kreuzmuster erkennt. Er sagt, das ist das Brot, das Jahwe euch zur Speise gibt. Das ist das tägliche Brot. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, denn er sorgt täglich für euch, selbst in aussichtslosen Situationen. Es gibt übrigens eine ganz ähnliche Geschichte im Johannesevangelium. Da sagt Jesus den Leuten, es gibt ein Brot, das euren Hunger nach Leben für immer stillt, wo du nicht mehr das Problem hast, dass der Wunsch nach mehr dich immer wieder von neuem hungrig und traurig zurücklässt, weil du denkst, ja, das soll's jetzt gewesen sein? Dieser Job, diese Beziehung, dieser Level an Wohlstand füllt mich nicht aus. Denn Jesus sagt, komm zu mir, iss vom Brot des Lebens. Das bin ich. Ich bin das Brot vom Himmel, der Welt Leben schenkt. Ja, nun beten wir ja, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir sagen ausdrücklich nicht, fahr schon mal die Paletten für die nächsten Jahre rein. Es geht nämlich nicht nur um die Sache, die Gabe, nämlich das Brot, sondern es geht um den Geber. Es geht um den, den wir adressieren. Gib du uns. Im Wunder der Speisung in der Wüste wird Gottes sich öffnende und dann auch wieder schließende Hand ganz sichtbar. Nicht der versorgende Gott, die versorgende Hand und dann auch die versagende Hand. Es geht hier nicht um ein Prinzip, das immer funktioniert und dessen wir dann irgendwie habhaft werden könnten. Es geht um unser Verhältnis zu Gott, der an uns handeln möchte. Er will, dass wir das erkennen, dass er es ist, der uns versorgt. Und es ist im Kontrast dazu der Unglaube, der hier nur den punktuellen Zufall zu erkennen vermag und dann logischerweise gleich panisch fragt, ja und morgen? Wie geht's da weiter? Nicht, was der Zufall morgen macht, das wissen wir nicht. Aber Gott will uns auch morgen versorgen. Er will, dass wir auch morgen erwartungsvoll vor ihn treten und bitten, unser tägliches Brot gib uns heute. In dieser Bitte bildet sich unsere Beziehung ab. Wir sprechen Gott als den an, in dessen Hand unser Leben liegt. Und noch einmal dieses Bild von der Verlobung. Nicht? So sind Verlobte, wenn sie fürsorglich sind. Wer will schon, dass seine Frau immer beim Nachbarn essen geht? Oder man stellt sich vor, die Frau kommt vom Einkauf zurück. Man hat vorsichtshalber schon mal so ein Notregal mit Lebensmitteln im Arbeitszimmer eingerichtet, weil man bereits nüchtern darauf gewettet hat, dass man vermutlich verhungert. Das wäre ja ein Misstrauensvotum. Man signalisiert mit seiner hamsternden Vorsorge, du bringst es nicht, auf dich kann ich mich nicht verlassen. So ist das auch bei der Geschichte mit den Wachteln und dem Manna in der Wüste zu verstehen. Wer mehr sammelt, als für heute notwendig ist, gibt damit zu verstehen, dass er sich nicht sicher ist, ob Gott sich morgen noch an seine Absprache hält. Und wir sehen daran, dass jede Form von Gier eigentlich ein Angstreflex ist, wo jemand in der Angst, in seinem Leben zu kurz zu kommen, eigenmächtig so Sicherheitsmaßnahmen einleitet. Gier ist der verzweifelte Versuch, anstatt Gott das Morgen anheimzustellen, so zu tun, als ob wir das selbst in die Hand nehmen könnten, das Morgen zu gewährleisten. Und dann hortet man allerlei Dinge, von denen man glaubt, die seien morgen bestimmt nützlich. Dann laufen die Dinge allerdings häufig völlig anders, als wir das erwartet haben, weil die Zukunft halt immer auch Überraschendes bereithält, worauf niemand vorbereitet ist. Und das gehortete Zeug verschimmelt dann folgerichtig, ist also für die neue Lebenssituation völlig unbrauchbar. Nicht? Und wer mal einen Nachlass aufgelöst hat, der weiß vielleicht, wovon ich gerade spreche. Unsere Lektion ist deshalb dieselbe, die auch Israel machen muss. Das Brot bleibt an die Hand Gottes gekoppelt. Und auch sein Wort. Am sechsten Tag ist, so die Anweisung Gottes, die doppelte Menge einzusammeln, damit für den Sabbat noch was übrig bleibt. Da wird nämlich geruht und nicht gesammelt. Darauf läuft nämlich das dreimalige feierliche Heute unserer Geschichte zu, auf den Sabbat. Am Ende steht der Tag, wo Gott und sein Mensch zur Ruhe kommen sollen. Ja, wo der Mensch in Gott zur Ruhe kommen darf. Gottes Glaubensschule zielt auf die sorglos geborgene Sabbatruhe. Das ist das wahre Sanssouci. Gott will uns nämlich Folgendes sagen, hör auf, Luftschlösser deiner Selbstsicherung zu bauen, wo du dann angeblich ohne Sorge bist. Ruhe und Sorglosigkeit gibt es nur in Gottes Gegenwart. kapier das doch endlich, dass er dich versorgen will. Er hat die tägliche Portion Manna für dein Leben heute. Und sein Plan und seine Macht für morgen setzen sich auch in Situationen durch, wo wir nur Wüste sehen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist unser Sanssouci. Amen.